Ihr könnt mal wieder zu Psalm 63 gehen. Wir haben das letzte Mal schon angefangen und wir kommen heute, ja, ich denke, ganz durch diesen Psalm. Ich lese ihn zu Beginn nochmal vor. Ein Psalm von David, als er in der Wüste Juda war. Wir sind noch nicht ganz in der Wüste angelangt, ja, es wird zwar heiß, aber noch nicht so heiß, wie er es damals hatte. Und dann spricht der Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch, in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden, und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die mir zum Verderben nach meinem Leben trachten, werden in die Tiefen der Erde hinsinken. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, das Teil der Schakale werden sie sein. Und der König wird sich freuen in Gott. Jeder darf sich rühmen, der bei ihm schwört, denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. Also wir haben uns das letzte Mal schon angefangen anzuschauen und festgestellt, in dem Psalm geht es darum, wie Gott den Hunger unserer Seele stillen möchte und unsere Seele heil machen möchte. Und wir haben auch gesehen, dass da verschiedene Bilder drinnen sind, die wir aber im Licht dessen deuten müssen, was Jesus für uns heute schon gemacht hat. Wir haben damit angefangen, auf diesen Widerspruch einzugehen, dass er Jesus im Neuen Testament gesagt hat, wer zu ihm kommt, ja, wer sein Fleisch isst, wer sein Blut trinkt, den wird nicht mehr dürsten und er wird nicht mehr hungrig sein. Wenn wir zu Jesus kommen, dann wird dieser Hunger nach Leben, dieser Hunger, der in uns ist, gestillt. Ja, dieser Hunger ist in jedem Menschen vorhanden. Der Mensch wurde geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Er wurde geschaffen als ein Mensch mit Geist, Seele und Leib. Ja, die Seele, ja, unser Verstand, unsere Gefühle, unsere Wille, und unser Körper, das ist ja klar, aber unser Geist war ursprünglich dazu da, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und Adam konnte mit Gott Gemeinschaft haben auf einer geistlichen Ebene. Er ist mit Gott im Garten gelustwandelt, hat sich mit ihm unterhalten, hat sich mit ihm ausgetauscht, hatte eine uneingeschränkte Beziehung zu Gott. Und als er gesündigt hatte, starb er geistlich. Sein Geist starb, er wurde von Gott getrennt dadurch. Er konnte mit Gott nicht mehr geistlich in Kontakt treten. Und die Bibel sagt ganz klar, dass dieser geistliche Tod sich auf jeden Menschen vererbt hat. Und in jedem Menschen ist diese Leere, diese innere Leere, dieser Hunger, dass diese Leere gestillt wird. Man spürt, da fehlt etwas in einem. Und die Menschen versuchen das mit allem Möglichen auszufüllen. Im Englischen gibt es manchmal dieses Sprichwort, da ist ein Ort in uns, ja, der ja wie Christus geformt ist. Ja, ein Ort in uns, den nur Christus ausfüllen kann. Ja, unser Geist, der Tod ist eine Leere, die in uns da ist, die nur Gott füllen kann. Du kannst das nicht füllen, indem du erfolgreich bist, durch eine Karriere, durch viel Geld, ja, durch viel Ansehen oder Ruhm oder indem du Erfolg hast in Beziehungen oder dich von einer Beziehung in die nächste stürzt, diese Leere kann nur Gott stillen. Und wenn du anfängst, auf die Suche zu gehen nach Gott, dann hat Gott versprochen, er begegnet dir. Und letztendlich wird diese Stille gefüllt, wenn du Jesus als deinen Erlöser annimmst. Kein Mensch konnte vor Gott gerecht werden. Jeder brauchte das, dass Gott die Versöhnung bewirkt. Gott hat die Versöhnung bewirkt, hat Jesus gesandt. Und wenn du das annimmst, in dem Moment wirst du von neuem geboren. Die Bibel sagt, ja, dass der Heilige Geist kommt und dass er in dir hinein einen neuen Geist gebiert, ja. Jesus hat es so ausgedrückt, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Also ein Mensch bringt ein Mensch zustande und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wenn du zu Jesus kommst, kommt der Heilige Geist und du kriegst einen neuen Geist. Und plötzlich ist diese Verbindung mit Gott wieder da. Die Bibel sagt sogar, Paulus drückt das so aus im 1. Korinther, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Dieser neue Mensch in uns ist untrennbar mit Gott verbunden. Und das ist das, dass unser Hunger ein für alle Mal gestillt ist. Weil Gott wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist. Wir sind ein Geist mit ihm. Jesus hat es so ausgedrückt mit der samaritanischen Frau in Johannes 4. Das war auch ein heißer Tag. Nehme ich mal ganz stark an. Er ist mit seinen Jüngern gezogen von Jerusalem nach Galiläa durch Samarien hindurch. Und dann hat er sich an einem Brunnen niedergesetzt und dann kam eine Frau, um Wasser zu schöpfen, mitten in der Mittagshitze. Und er hat sie um Wasser gebeten und dann hat sich ein Gespräch entwickelt. Und dann hat Jesus zu ihr gesagt, jeden, der von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Das spricht von diesem neuen Leben. Der Heilige Geist kommt in uns hinein und wohnt in uns. Wir sind ein Geist mit Gott und beständig ist diese Quelle in uns. Die Bibel sagt, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Der Heilige Geist ist diese Quelle, die in uns ist und die immer sprudelt und die uns immer wieder neu erfrischen will, die uns immer wieder neu durchströmen will. Und wir können das auch merken, gerade wenn auch alles um uns herum zusammenzubrechen scheint, dann merken wir, in uns ist doch etwas, was Bestand hat, was trägt, was uns hält. Und dennoch brauchen wir trotzdem auch immer wieder diese Erfahrung, dass unsere Seele auch gesättigt wird. Als wir Jesus angenommen haben, wurde unser Geist neu geboren, aber unsere Seele wurde nicht verändert. Unsere Seele braucht immer wieder diese Berührung Gottes, damit sie wiederhergestellt wird. Damit sie diese Erfahrung macht, dass sie geheilt, wiederhergestellt, gestillt, gesättigt wird. Und das ist dann dieser nächste Punkt, den wir uns angeschaut haben. Wo es heißt, wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Ne? Wenn ich deiner gedenke, ja, das Wort heißt, wenn ich mich erinnere, wenn ich nachdenke über das, was du, wer du bist, was du für mich getan hast, Herr. Wenn ich über dich nachdenke, dieses Wort heißt Nachsinne, also so murmelns, etwas sich selbst sagen, etwas flüsternd in dem Herzen bewegen, das ist so, was dieses Wort ausdrückt. Wenn ich da nachdenke auf diese Art und Weise über Gott und über Gottes Wort, dann wird meine Seele wie von Mark und Fett, ja, gesättigt. Plötzlich erlebe ich, dass wie Gottes Gegenwart, wie seine Nähe, wie sein Trost kommt und meine Seele erquickt. Im Neuen Testament, im Jakobusbrief, wird das auch so ausgedrückt. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Jakobus schreibt es an Christen, die sind schon gerettet. Sie sind von neuem geboren, ihr Geist wurde verändert, aber ihre Seele ist noch nicht umgeprägt. Ihre Seele ist immer noch, ja, sie schreit nach Bestätigung, sie schreit nach Liebe, sie schreit nach Zuwendung, sie ist sich unsicher, sie ist verletzt, sie ist verbogen durch all das, was sie erlebt hat. Und das Wort Gottes, dieses Nachsinnen über das Wort Gottes, dieses Nachsinnen über Gott, bewirkt, dass unsere Seele mit Gottes Gegenwart, mit seiner Trost, mit seiner Ermutigung gedrängt wird und immer mehr heil wird. Lasst mich euch noch einen anderen Vers geben, den ich das letzte Mal nicht hatte. Im Psalm 19 steht nämlich genau derselbe Aspekt. Psalm 19, Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht in einfältigen Weise. Also das Gesetz des Herrn, das Wort, das da steht, bezeichnet eigentlich auch das ganze Wort Gottes. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und es erquickt die Seele. Das Wort ist hier sehr interessant. Das Wort, was da für erquicken steht, das heißt auch wiederherstellen oder restaurieren, könnte man sogar sagen, ja. Gottes Wort erquickt und restauriert unsere Seele. Wenn unsere Seele verletzt, wenn unsere Seele verbogen ist, wenn unsere Seele schreit nach Bestätigung, nach Liebe, nach Heilung, wenn wir uns abgelehnt und verzweifelt fühlen, dann ist das Wort Gottes fähig, unsere Seele zu erfrischen, unsere Seele zu restaurieren, unsere Seele wiederherzustellen. Wenn ich anfange, über dieses Wort nachzusinnen, mich intensiv damit zu beschäftigen. Und wie mache ich sowas? Ich möchte euch das nochmal praktisch vor Augen führen. Ich mache das so, dass ich anfange, mir bestimmte Bibelverse zu nehmen. Zum Beispiel Jesaja 43 über Gottes Liebe und Beistand. Da steht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Und Vers 4, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften an Stelle deines Lebens. Meistens verbinde ich das noch mit Römer 5, Vers 8, wo es heißt, Gott erweist seine Liebe zu uns dadurch, dass er Jesus für uns sterben ließ, als wir noch Sünder waren. Er gab Jesus für mich hin. Und dann fange ich an, über diesen Vers nachzusinnen, ihn mir selber zuzusprechen, ihn in meinem Inneren zu bewegen und gleichzeitig mit meinem Mund auszusprechen. Meistens lese ich ihn erstmal in der Ich-Perspektive und sage dann, ich fürchte mich nicht, denn du, Gott, hast mich erlöst. Du hast mich bei meinem Namen gerufen und ich bin dein. Selbst wenn ich durchs Wasser gehe, bist du bei mir. Und wenn ich durch Ströme gehe, werden sie mich nicht überfluten, weil du bei mir bist. Weil ich teuer bin in deinen Augen und wertvoll bin und du mich lieb hast, hast du Jesus für mich gegeben. Und dann fange ich an, das immer wieder mir zu sagen. Ich bin teuer in Gottes Augen. Ich bin wertvoll. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Er hat Jesus für mich gegeben. Wie sollte er mir mit ihm nicht alles schenken? Und fange an, ihn zu loben und zu preisen und zu sagen, danke, Vater, dass ich teuer bin in deinen Augen. Dass ich so wertvoll bin, dass du dein kostbarstes, dein Sohn für mich gegeben hast. Und wenn ich das so mache, dann merke ich nach einiger Zeit, wie ich erfrischt werde, wie ich erquickt werde. Manchmal mache ich das im Nachtdienst, wenn ich wirklich körperlich und seelisch erschöpft bin und kann das so merken, wie ich plötzlich erquickt werde. Ich wieder frisch werde. Wie ich statt zu hängen, so nachts um zwei oder um drei, so wenn der Tiefpunkt kommt, wie ich dann wieder erquickt werde. Und auch viele andere Verheißungen kann man dann nehmen. Zum Beispiel, ich bin ein neues Geschöpf in Jesus. Oder ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Übrigens ist das nicht meine Erfindung, wie ich das so mache, sondern das ist schon, steht schon in der Bibel so. Ich habe das ein bisschen abgeschaut. In Hebräer 13, Vers 5 steht eine ähnliche Art und Weise, an das Ganze heranzugehen. Zuerst zitiert dort der Schreiber einen Vers. Da sagt er, denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das ist Gottes Verheißung. So dass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Also Gott hat dir was zugesprochen und dann sagt er, jetzt kann ich zuversichtlich das sagen. Und auf diese Art und Weise kommt das ganz tief in mich hinein, meine Seele kommt zur Ruhe, kann es ergreifen und wird verändert. Und ich finde es immer sinnvoll, es gibt solche Listen, wo all das aufgesammelt ist, wer du in Jesus bist, so auch so zum drüber nachsinnen, zum Bekennen. Und ich finde das sinnvoll, sich aber auch immer die Bibelverse und auch die Bibelstelle erstmal zu lesen und laut zu sprechen. Und warum ist das so wichtig? Einerseits ist es so wichtig, weil es wichtig ist, dass ich nicht meine eigene Vorstellung von Gott bekenne oder über meine eigene Vorstellung von Gott nachsinne, sondern wirklich über Gott nachsinne. Ja. Unsere eigene Vorstellung von Gott ist oftmals anders, als Gott wirklich ist. Und in den meisten Fällen ist unsere eigene Vorstellung von Gott zu klein. Ja, Gott ist größer, Gott ist besser, Gott ist höher als unsere Vorstellung von Gott. Er ist liebevoller, er ist gütiger, er ist besser, als wir es uns vorstellen können. Nur für den Fall, dass du mir nicht glaubst, lasst mich euch das an zwei Stellen belegen. 1. Korinther 2, Vers 9, da steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Davor heißt, keiner hat die Herrlichkeit des Herrn erkannt. Gottes Herrlichkeit, das, was Gott für dich vorbereitet hat, das ist besser, als sich jeder Mensch hätte ausdenken können. Und dann heißt es weiter, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist des Gottes, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Um zu erkennen, was uns von Gott geschenkt ist, brauchst du den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist lehrt dich durch das Wort und er zeigt dir Dinge, die so unglaublich sind, dass du es erstmal gar nicht zu glauben wagst. Aber weil es drinnen steht, darfst du es glauben. Und weil die Bibel sagt, darfst du es glauben, dass Gott wirklich so gut ist. Und es ist manchmal eine echte Herausforderung, wenn man sich die Dinge anschaut, wie gut Gott ist. In Epheser 3, Vers 20 steht das nochmal. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die uns in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus. Also Gott vermag über alles hinaus zu tun. Eigentlich über die Maßen mehr, überfließend mehr, als wir uns vorstellen können. Als wir erbitten können. Aber er möchte auch, dass wir ihn darum bitten. Darum sollen wir uns damit beschäftigen. Was hat er denn für uns? Und der zweite Grund, warum es wichtig ist, nicht nur so einfach so sich so einen Notizzettel zu haben, sondern auch die Bibelverse zu wissen, ist, wenn du in Zeiten in Nöte kommst, wenn du in Schwierigkeiten kommst, dann versucht der Teufel immer wieder dir diese Gewissheit zu rauben, dass Gott wirklich so gut ist, dass er das wirklich gesagt hat. Und dann ist es sinnvoll, wenn du auch die Bibelstelle kennst und wenn du mal sagen kannst, Moment, hier steht's geschrieben. Ja, Kenneth Hagin hat mal erzählt, wie nachts der Teufel kam und gesagt hat, jetzt ist es soweit, jetzt wirst du sterben, die Krankheit ist zurückgekommen. Und da hat er gesagt, Moment, Ich glaubte nicht. Und dann hat er die Bibel aufgeschlagen, hat ihm einen Vers gezeigt und hat gesagt, so steht es geschrieben, das glaube ich und jetzt kannst du still sein. Und dann hat er sich umgedreht und weitergeschlafen. Und am nächsten Tag waren all die Symptome von diesen Herzproblemen, die er in der Nacht hatte, weg. Das ist das, was er gemacht hat. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir das genauso machen sollen. Aber das Prinzip dahinter, das sollten wir uns übernehmen. Ja, wenn der Teufel kommt und uns berauben will und uns sagen will, nein, ja, du wirst scheitern, du wirst das nicht schaffen, keiner mag dich, keiner liebt dich, dann kannst du den Vers nehmen und sagen, Moment mal, Jesaja 43, Vers 4 steht, Gott hat mich lieb. Insofern stimmt das nicht, dass keiner mich mag. Gut. Und das Interessante ist dann, ja, unsere Seele wird gesättigt und dann Vers 9 steht, meine Seele hängt an dir. Wörtlich heißt sogar, meine Seele klebt an dir. Ja, wir haben gesehen, wir sind ein Geist mit dem Herrn, aber unsere Seele war noch nicht verändert. Aber wenn wir anfangen, über Gott nachzusinnen, fängt plötzlich unsere Seele an, auch an Gott zu kleben und folgt ihm dadurch. Der Urzustand unserer Seele, das lesen wir im Psalm 119, Vers 25. Da steht, am Staub klebt meine Seele. Unsere Seele klebt am Staub. Sie klebt an dem Irdischen, an dem Vergänglichen. Sie klebt am Staub auch im Prinzip an unserem Körper. Ja, sie richtet sich mit dem Körper zusammen auf das Irdische aus. Ja, am Staub klebt meine Seele und dann belebe mich nach deinem Wort. Das Wort Gottes ist fähig, ja, unsere Seele sozusagen den Kleber zu lösen, dass sie nicht mehr am Staub, am Irdischen, am Vergänglichen klebt, sondern dass sie an Gott klebt, dass sie sich ausrichtet auf Gott hin. Dass plötzlich diese Freude, diese Begeisterung über das, was Gott wirkt, in unsere Seele hineinkommt. Unsere Seele sich plötzlich umorientiert. Und unsere Gedanken sich umorientieren. Unsere Gefühle sich umorientieren. Wir plötzlich ausgerichtet sind auf Gott, auf seine Liebe, auf seine Güte, auf sein Erbarmen, auf seine Freude. Und sie tatsächlich auf Dauer eine Umprägung erfährt. Und jetzt kommen wir zu den letzten Versen, das ist nämlich auch sehr interessant. Da steht, jene aber, die mir zum Verderben nach meinem Leben trachten, werden in die Tiefen der Erde hinsenken. Das ist leider eine etwas ungenaue Übersetzung. Jene aber, die mir zum Verderben nach meiner Seele trachten, es geht wieder um die Seele, werden in die tiefsten Örter der Erde hinsinken, also ins Totenreich hinsinken, ist ein Bild dafür. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, das Teil der Schakale werden sie sein. Und der König wird sich freuen in Gott, jeder darf sich rühmen, der bei ihm schwört, denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. Es gibt jemanden, der möchte deine Seele schaden. Es gibt einen Feind deiner Seele. Das ist in erster Linie der Teufel. Selbst wenn du gerettet bist, möchte er immer noch, dass es dir seelisch nicht gut geht. Und so schickt er seine Truppen los. Ja, was sind so die Feinde der Seele? Das sind die Sorgen, die kommen und deine Seele quälen. Das sind Gefühle von Verdammnis. Das sind all diese Lügen, zum Beispiel über deinen Selbstwert, ja, Ablehnung, Minderwertigkeit, depressive Gedanken, Stolz und ähnliche Sachen. Das sind diese Feinde, diese Truppen, die gegen deine Seele geschickt werden, um deine Seele zu zerstören. Und die können sehr quälend sein. Wenn du schon mal eine Nacht wachgelegen bist und nicht zur Ruhe kamst, weil ständig diese Sorgen, Gedanken in deinem Kopf gekreist sind, dann weißt du, das kann sehr quälend und sehr lästig sein und kann dich wirklich fertig machen. Oder wenn du tagelang durch irgendwelche Erlebnisse ständig dich minderwertig gefühlt hast und dich kaum getraut hast, deinen Mund mehr aufzumachen. Ich finde das immer so interessant, ja. Ein Prediger in der Bibelschule, der hat immer gesagt so, er hat immer das Beispiel gebracht, ja. Wenn du früh in den Spiegel schaust und du kannst dich nicht ausstehen und streckst dir selber die Zunge raus, so als übertriebenes Beispiel, dachte er das so immer, weil du denkst, ich bin nichts wert und was schaust du mich an so? Du bist nichts wert, du kannst nichts, du hast nichts. Und irgendwann kam da tatsächlich mal eine junge Frau zu ihm und hat danach gesagt, woher weißt du, dass ich das immer früh mache? Die konnte sich nicht ausstehen. Sie hatte so ein schlechtes Bild von sich, dass sie tatsächlich sich immer früh die Zunge rausgesteckt hat und gesagt, ich mag dich nicht. Das sind so diese Lügen, ja, das sind richtig Feinde unserer Seele. Der Teufel schickt diese Truppen aus, um unsere Seele zu zerstören. Weil wenn wir ständig mit Sorgen, mit Verdammnis, mit Minderwertigkeit beschäftigt sind, dann sind wir für ihn nicht mehr gefährlich. Dann kommen wir gar nicht dazu, die guten Dinge zu erleben, die Gott will, in diese Dinge hineinzugehen, in die Gott uns hineinschicken will. Dann sind wir viel zu müde nach einer durchsorgten Nacht, um irgendwas noch auf die Reihe zu bekommen. Und er sagt hier aber, die werden keinen Erfolg haben. Und wie? Vers 11, man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben. Das Teil der Schakale werden sie sein. Also du brauchst ein gewisses Schwert, ne, um gegen diesen Feind loszugehen. Und woran denken wir, wenn wir hören das Schwert? Dann denken wir an Epheser 6. Okay, ich weiß nicht, ob ihr daran denkt. Ich denke sofort daran, wenn ich in der Bibel vom Schwert lese. Epheser 6. Ja, das ist die Waffenrüstung und da steht, das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Also Gottes Wort ist das Schwert des Geistes, das wirklich gegen all diese Lügen wirksam wird. Und wie führe ich das Schwert des Geistes? Also wie wird Gottes Wort eine Waffe? Ja. Wenn der Teufel kommt, nehme ich dann meine Bibel in die Hand und schlage sie ihm über den Kopf. Das funktioniert nicht. Ja, ich habe es tatsächlich mal gelesen, man liest so viel, aber dass tatsächlich ein Christ mal dachte, als er so einen Dämon gesehen hat, der hat dann wirklich die Bibel danach geschmissen, aber das hilft nicht. Wie wird das Schwert des Geistes geführt? Wir können uns das bei Jesus anschauen. Ich habe jetzt leider vergessen, mir diesen Vers rauszuschreiben, aber ich finde es gleich. Offenbarung 19. Vers 15. Da wird Jesus geschildert, wie er wiederkommt in Herrlichkeit und Kraft. Vers 12 heißt, seine Augen aber sind eine Feuerflamme, auf seinem Haupt sind viele Diademe, er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Er ist bekleidet mit einem im Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und dann Vers 15, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor. Das Schwert des Geistes wird mit dem Mund, mit der Zunge geführt. Solange du nicht bereit bist, das Wort Gottes auszusprechen gegen diese Angriffe, die dich berauben wollen, gegen diese Lügen, bleibt es dir nutzlos. Da kannst du es noch so gut auswendig kennen, da kannst du es auswendig vorsagen können. Wenn du es in dem Moment nicht einsetzt, indem du es aussprichst dagegen und sagst, stopp, das ist eine Lüge, und das Wort Gottes dagegen setzt, wird es nicht wirksam werden. Ich möchte euch noch einen Vers geben, Jesaja 54, da wird es jetzt ganz praktisch. Jesaja 54, Vers 17. Da steht, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen oder sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Also er sagt hier erstmal, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wurde, der soll es gelingen. Ja, egal was der Teufel, was der Feind gegen dich bringt, es soll nicht erfolgreich sein. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, sollst du schuldig sprechen. Du musst diese Lügen schuldig sprechen. Du musst sagen, stopp in Jesu Namen. Das ist eine Lüge. Wenn der Feind kommt und sagt, du bist nichts wert, dann musst du sagen, in Jesu Namen, das ist eine Lüge, ich spreche sie schuldig, das gilt nicht für mich. Ich bin so viel wert, dass Gott seinen eigenen Sohn für mich gab. Das ist mein Wert. Wie bestimmt man den Wert eines Gegenstandes? Der Wert eines Gegenstandes bestimmt sich daran, wie viel jemand zu zahlen bereit ist. Gerade bei Kunstwerken merkst du das manchmal. Also ich wäre nicht so viel zu bezahlen bereit, wie manche bereit wären. Und letztens war wieder von irgendeinem berühmten Künstler oder Musiker, wo sie so eine Jacke oder irgend sowas für 30.000, 40.000 ersteigert haben. Ja, also wäre es mir nicht wert. Aber irgendjemandem war es wert. Und jetzt hat diese Jacke diesen Wert. Was ist dein Wert? Was wäre jemand bereit für dich zu bezahlen? Der Vater war bereit, seinen Sohn für dich zu geben. Damit bist du unendlich viel wert. Also wenn dann der Feind kommt und sagt, du bist nichts wert, dann sagst du, Moment, stopp, in Jesu Namen ist das eine Lüge und ich nehme das nicht an. Denn Gott, der seinen eigenen Sohn für mich gab, wie sollte er mit ihm nicht alles schenken? Gott hat seine Liebe zu mir erwiesen, dass er seinen Sohn für mich sterben ließ. Wenn der Gedanke kommt und sagt, du schaffst das nicht, du wirst scheitern, du wirst erfolglos sein, du kannst das nicht, das überfordert dich, dann kannst du sagen, Moment, stopp, das ist eine Lüge. Philipper 4, Vers 13 steht, ich vermag alles durch den, der mich kräftig macht, Christus. Im Griechischen ein sehr interessanter Vers, weil dieses Wort, was da für Vermögen steht, heißt können, heißt stark sein, heißt mit Kraft gefüllt sein. All das steckt da drinnen. Und das andere Wort, durch Christus, der beständig, und das ist dasselbe Wort, nur mit der Vorsilbe in, also hineingießt. Ja? Ich vermag alles durch den, der ständig sein, dieses Vermögen in mich hineingießt. Ich bin stark für alles durch den, der ständig seine Kraft in mich hineinfließt. Ich bin fähig für alles, der ständig seine Fähigkeit in mich hineinfließen lässt. Das ist so dieser, das ist das, was das wirklich ausdrückt. Wenn die Sorge kommt, dann sagst du, Moment, stopp, Gott ist mein Versorger. Und so musst du das Wort nehmen und sagen, Moment, stopp, in Jesu Namen, das ist eine Lüge, ich spreche das schuldig, ich akzeptiere das nicht. Sondern ich spreche die Wahrheit über mich aus. Und damit lässt du diesen Angriff des Feindes gegen deine Seele ins Leere laufen. Ja, dieses, das in die tiefsten Orte der Erde ins Totenreich hinabsinken, zeigt auch, dass letztendlich da dämonische Kräfte dahinter stecken. Die Versuchung, dich da zu verunsichern. Ja, nicht bei jedem dieser Gedanken steckt er dahinter, sondern es ist so ein Denken, das der Teufel in die Welt gebracht hat und wo er uns sehr gut trainiert hat. Ja, die Menschheit sehr gut trainiert, sich Sorgen zu machen, sich Verdammnisgedanken, schlechten Gedanken hinzugeben. Und dann ist sehr interessant, ja, man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, das Teil der Schakale werden sie sein. Ja, bei mir steht in der Fußnote, dass bei man wird sie eigentlich ihn, also Einzahl. Man drückt damit aus, habe ich mir einen Kommentar sagen lassen, ja, weil es hat mich interessiert, habe ich nachgelesen. Das heißt, man wird ihn, jeden einzelnen dieser Feinde, der Gewalt des Schwertes preisgeben. Jeden einzelnen dieser Gedanken, jeden einzelnen dieser negativen Angriff auf deine Seele, jede einzelne Sorge, jede einzelne Lüge, sollst du mit dem Schwert Gottes, mit seinem Wort schuldig sprechen, sein Wort dagegen setzen. Und dann, wenn du das tust, ja, das Teil der Schakale werden sie werden, ja, werden sie so vernichtet nach einiger Zeit, dass du wirklich einen Durchbruch erlebst. Am Anfang sieht es so aus, dieser Sorgengedanke kommt, bleiben wir mal beim Sorgengedanken, ja, du wirst keine Arbeit finden. Ja, du suchst auf eine Arbeit und ständig kommt dieser Sorgengedanke. Und du setzt das Wort Gottes dahin und sagst, nein, Moment mal, ich habe gebetet und ich vertraue auf Gott, dass er das zustande bringt. Es ist nicht meine Fähigkeit, die mir eine Arbeit gibt, sondern es ist Gott, der mich da hineinführt. Und du wendest das Wort an, du sprichst es schuldig, es ist für einen Moment Stille und nach einiger Zeit kommt der Gedanke wieder. Ja, könnt ihr das nachvollziehen? Habt ihr das schon mal erlebt? Ihr habt euch gegen so einen Sorgengedanken oder gegen eine Lüge gestellt, habt es erlebt, es hat gestoppt, aber nach kurzer Zeit kommt es wieder. Und dann wieder. Und wieder schlägst du mit dem Wort Gottes, mit dem Schwert Gottes dagegen. Und nach einiger Zeit merkst du dann, wie tatsächlich das so ist. Diese Sorge liegt erschlagen am Boden sozusagen, wird die Beute der Schakale, also kommt nicht so schnell wieder. Du hast einen Durchbruch erlebt, indem du dran geblieben bist an dieser Verheißung Gottes. Und das ist der Weg, da wirklich frei zu werden. Das ist derselbe Weg, den Jesus gewiesen hat. Ich möchte euch das als letzten Vers mitgeben. Johannes 8, ab Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, wir mögen immer den letzten Teil, ja, die Wahrheit wird uns frei machen. Halleluja, ich bin frei. Aber wir sehen nicht, dass das ein Prozess ist, den Jesus da beschreibt. Das erste ist, wir müssen dem Wort glauben, dass es wirklich die Wahrheit ist und nicht das, was ich fühle, das, was ich sehe, das, was ich spüre. Und dann muss ich in diesem Wort bleiben. Bleiben. Drinnen bleiben. Verharren darin. Nicht nur einmal kurz dieses Wort nehmen, sondern drinnen verharren und ein Jünger werden. Das heißt, ich richte mein Leben nach diesem Wort, nach dieser Verheißung, nach dieser Bestätigung aus. Und dann erkenne ich immer mehr, was Gott da für mich getan hat und dann wird das mich tatsächlich freisetzen. Jeden einzelnen dieser Sorgengedanken gib ihm den Schwert des Geistes preis. Sprich es schuldig, jede dieser Lügen. Und dann wirst du erleben, wenn du darin bleibst, wie es wie ein Erschlagener zu Boden fällt. Und dann erlebst du das, was in Vers 12 sagt, der König wird sich freuen in Gott, dann wird deine Freude in Gott groß werden. Und du darfst dich dessen rühmen, was er für dich getan hat. Und erlebst, dass der Mund dieser Lügenredner, dieser Lügen, die gegen deine Seele streiten, verstopft wird. Halleluja. Das ist ein wunderbarer Psalm, der uns das beschreibt, wie unsere Seele gesättigt und zur Ruhe kommt. Also, lass uns das nochmal wiederholen. Wiederholen zum Schluss. Das Erste, was wir gesehen haben, unser Hunger ist gestillt, dadurch, dass wir Jesus angenommen haben und von Neuem geboren wurden. Dieser Hunger, diese Leere in uns ist gestillt. Aber unsere Seele braucht noch eine Veränderung. Unsere Seele dürstet nach einer Begegnung, Berührung mit Gott. Und wir brauchen da zwei Dinge. Einerseits dürfen wir durch dieses Nachsinnen über Gott, über Gottes Güte, über das, wer er ist, was er für uns getan hat, dürfen wir das erleben, wie unsere Seele immer mehr gesättigt wird von Gottes Gegenwart, wie unsere Seele von diesem Kleben an dem Irdischen loskommt und immer mehr an Gott klebt und immer mehr sich auf Gott ausrichtet und immer mehr heil wird. Und dann sind wir auch immer mehr dazu in der Lage, und das sollten wir auch tun, gegen diese Lügen, die gegen unsere Seele streiten, gegen diese Sorgen, die gegen unsere Seele streiten, gegen all diese Depressionen, gegen all diese Ablehnung, gegen all auch den Stolz, das habe ich jetzt heute gar nicht so ausgeführt, aber auch das streitet gegen die Seele, aufzustehen und das Wort Gottes dagegen zu setzen und zu erleben, wie auch diese Feinde in den Staub fallen und unsere Seele nicht mehr davon geplagt wird. Und wir sozusagen dann das erleben, wie wir als ganzer Mensch immer mehr in diese Freude und in diesen Frieden Gottes hineinkommen. Und dazu, ermutige ich euch. Es funktioniert tatsächlich. Amen.